Deutschlandfunk zur Diskussion
mit Sandra Pfister. Guten Tag. Wir reden heute über die teure Transformation, die uns mit der Energiewende ins Haus steht und wer eigentlich dafür bezahlt. Lassen Sie mich, bevor wir loslegen, nochmal das volle Bild ausmalen. Sie haben es heute vermutlich den Tag über schon häufiger gehört, dass die Inflation in Deutschland tatsächlich deutlich über 5% liegt jetzt. Also, es wird alles teurer, vor allem Strom und Gas. Das ist im Moment nur zu einem winzigen Teil durch die Energiewende bedingt. Aber man kann auch nicht behaupten, dass es komplett ungewollt käme, denn nur wenn fossile Energie teurer wird, nur dann haben Unternehmen und Verbraucher Anreize, sie einzusparen. Genau das kommt ja als nächstes nämlich noch obendrauf. Der ökologische, der klimafreundlichere Umbau der Wirtschaft und der Landwirtschaft, den Robert Habeck und auch Cem Özdemir ja gerade angekündigt haben. Der wird Energie noch teurer machen und mutmaßlich auch Lebensmittel und anderen Konsum. Viele reden schon von einer Greenflation, von einer Grünflation, also einem Preisschub durch den Klimawandel. Und auch auf anderer Ebene gibt es, wenn man so will, Zumutungen. Habeck sagt, Menschen sollten über ihren eigenen Betroffenheitsschatten springen und nicht das Windrad in der eigenen Sichtachse blockieren oder die Stromleitung im eigenen Garten. Also ist unsere Leitfrage heute, wer zahlt, wer opfert was für die Rettung des Klimas? Wir reden heute mit dem Soziologen Klaus Dörre von der Friedrich-Schiller-Universität Jena, mit der Ökonomin Veronika Grimm von der Friedrich-Alexander-Universität in Erlangen-Nürnberg. Sie ist Mitglied des Sachverständigenrates, mit dem Volkswirt Nico Pech von der Universität Siegen und der Wirtschaftsingenieurin Caroline Schenwedt vom Forum Ökologisch-Soziale Marktwirtschaft. Sie sind zugeschaltet aus allen vier Himmelsrichtungen. Schön, dass Sie dabei sind. Beginnen wir mit den Frauen. Beginnen wir mit Ihnen, Frau Grimm. Also die reine Lehre der Ökonomen ist ja, dass der Markt es regeln soll. Das marktwirtschaftliche Steuerungsinstrument in diesem Fall ist der CO2-Preis. Er macht ja schädliche, also CO2-Emissionen, schrittweise teurer. Wenn wir das ernst nehmen, dann dürften wir Menschen und Unternehmen nicht im Gegenzug entlasten, denn sonst verliert ja dieser Preis seine Lenkungswirkung, oder?
Nee, ganz so ist es nicht. Es ist ja so, dass man zunächst mal auch das Bild ein bisschen zurechtrücken muss. Denn wenn es uns gelingt, in Deutschland und dann auch weltweit den Klimawandel einzudämmen, dann wird es ja im Endeffekt weniger kostspielig. Denn das, was ja wirklich teuer wird, ist, wenn wir eben Klimaschutz nicht betreiben, wenn wir die Klimaziele nicht erreichen. Insofern müssen wir einen Weg suchen, wie wir das möglichst kostengünstig schaffen können. Und da spielt tatsächlich der CO2-Preis eine wichtige Rolle. Aber man kann eben auch so entlasten, die Bürgerinnen und Bürger und auch die Unternehmen, dass eben die Anreizwirkung des CO2-Preises, also die Unattraktivität von fossilen Energien, gerade nicht gestört wird. Aber eben das Portemonnaie sozusagen der Verbraucherinnen und Verbraucher ähnlich gefüllt bleibt zunächst mal, wie es das jetzt ist. Also was man tun müsste jetzt eigentlich, ist den CO2-Preis eben berechenbar ansteigen lassen und im Gegenzug zum Beispiel Abgaben und Umlagen auf den Strompreis reduzieren. Das, was die Regierung ja schon plant, ist die Abschaffung der EEG-Umlage. Das entlastet den Strompreis massiv. Das ist ein Drittel des Strompreises, der da anfällt. Und man kann auch noch die Stromsteuer auf das europäische Minimum senken. Das würde einem Durchschnittshaushalt in Deutschland 300 bis 400 Euro einsparen und würde die Anreizwirkung des CO2-Preises überhaupt nicht vermindern, weil es immer noch so wäre, dass dann fossile Brennstoffe eben teurer wären als klimafreundliche Lösungen. Und das ist ja genau das, was durch die CO2-Bepreisung passieren kann. Und vielleicht ein letztes Wort noch dazu. Gleichzeitig ist es natürlich so, dass man die Optionen, die die Menschen haben, sich umweltfreundlich und CO2-arm zu verhalten, schaffen muss. Zum Beispiel durch Förderung des ÖPNV, zum Beispiel durch den Ausbau von Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge und so weiter und so fort, sodass man in der mittleren Frist eben auch Handlungsoptionen eröffnet, mit denen man dann die CO2-Bepreisung umgehen kann. Das muss eigentlich der Weg sein. Und insofern ist es nicht nur eine Belastung. Es macht zwar einige Güter teurer, aber das sind ja genau die Güter, die man auf Dauer dann vermeiden soll.
Sie haben da schon ein paar Stichworte jetzt in die Runde geworfen. EEG-Umlage, Stromsteuer. Wir gehen gleich detaillierter darauf ein. Erstmal will ich Frau Schenuit ins Spiel bringen. Frau Schenuit, jetzt ist ja schon einiges genannt worden. Welche Ideen haben Sie, um Geld für den Klimawandel herbeizuzaubern, ohne dass es unsozial wird?
In der Magie bin ich jetzt noch nicht so firm. Also zaubern kann, glaube ich, niemand. Aber ich denke, was wir können, was wir auch tun müssen, ist tatsächlich wirklich das große Bild im Auge zu behalten. Frau Grimm hat jetzt viel über das Thema Preisanreiz gesprochen, insbesondere der CO2-Preis natürlich als ein ganz wichtiger Teil des gesamten Spiels. Aber die aktuellen Preissteigerungen, die Inflation, Sie haben es gesagt, ist ja derzeit zu einem ganz, ganz geringen Prozentsatz nur darauf zurückzuführen. Also wir haben ja sehr große und mitunter auch geopolitische Zusammenhänge, die jetzt zu dieser Situation geführt haben, neben Corona. Und deswegen plädieren wir stark dafür, wirklich ein Gesamtbild sich trauen zu denken, ja, insbesondere finanzpolitisch. Das ist natürlich auch ein Bereich, der bisher also zum einen nicht so reformfreudig war und zum anderen natürlich auch aus Gründen, sodass es quasi auch ein neues Denken an der Stelle erfordert. Wir plädieren dafür den Dreiklang für eine Konsistenz aus Steuern, Investitionen und Subventionen. Wir subventionieren direkt und indirekt immer noch in einem ganz erklecklichen Ausmaß in Deutschland. Nicht nur fossile Energie, sondern eben auch die ihre Verbrauchsarten. Da gibt es ganz viel Steuerungspotenzial, was da drin steckt. Und wir haben bei den Steuern auch die Perspektive, die mir in der Diskussion oft ein bisschen fehlt, dass wir natürlich auch die Steuern als Grundlage unserer Staatsfinanzierung betrachten müssen. Das heißt, irgendwie alle Steuern runterzunehmen, um jetzt die Menschen zu entlasten, ist natürlich keine langfristige Lösung, denn sie ist zum Schaden unseres Gemeinwesens. Also da muss man schon schauen und da gibt es Möglichkeiten, zum Beispiel über Indexierung, das heißt Anpassung, automatische Anpassung eben an Inflationsgeschehen und so weiter, dass die Steuern eben auch Lenkungswirkung entfalten können. Insbesondere bei den Umweltsteuern ist es ganz eklatant. Der Anteil der Umweltsteuern am Gesamtsteueraufkommen, der sinkt seit ihrer Einführung vor über 20 Jahren, ganz entgegen des üblichen Narrativs. Und dann last but not least natürlich ein super wichtiger, sehr großer Bereich sind eben die Investitionen. Da haben wir jetzt viel Berichterstattung, viel Diskussion ja auch im Kontext der Koalitionsverhandlungen mit Blick auf die Frage der Schuldenbremse gesehen. Und ich glaube, da müssen wir uns auch einfach vergegenwärtigen, wie immens groß der Investitionsstau im Moment ist. Und diese Investitionen nicht nur, aber natürlich auch von der öffentlichen Hand haben einen ganz entscheidenden Einfluss darauf, in welche Richtung es geht und vor allem, wie schnell es geht. Und dass Zeit hier leider immer mehr zum kritischen Faktor wird. Ich glaube, das haben uns die Klimabewegung und andere Akteure ja sehr, sehr deutlich gemacht. Auch die Klimawissenschaft erzählt es ja leider schon sehr lange und jetzt ist wirklich 5:05. Und von daher würde ich den Faktor, also wie schnell kriegen wir das Ruder rumgerissen, auch als einen sehr, sehr wichtigen Faktor und auch ein sehr wichtiges Steuerungsinstrument betrachten.
Also wir haben drei Steuerungsinstrumente in der Hand. Investitionen, die Sie genannt haben, Steuern und Subventionen. Und da verstehe ich Sie richtig. Teure Dienstwagen, Privilegien, dann klimaschädliche Subventionen wie die Pendlerpauschale, die gehören abgeschafft. Aber das ist was, woran sich die Bundesregierung ja nicht rantraut.
Ja, also so zarte erste Anzeichen gibt es auch. Initiiert zum Beispiel von Brüssel, also in dem Entwurf der EU-Kommission zur Novellierung der Energiesteuerrichtlinie, ist zum Beispiel endlich mal das Thema Kerosinbesteuerung genannt. Das ist ein, also was jetzt quasi das Entlastungsvolumen betrifft, mit der größte Posten und im Übrigen auch ein immens ungerechter, weil ja ohnehin schon nur wohlhabendere Menschen fliegen, beziehungsweise viel fliegen. Also das Problem ist meistens gar nicht der eine Urlaubsflug, den die meisten von uns im Jahr tätigen, sondern wirklich Dienstreisende, die zum Teil mehrere Flüge pro Woche absolvieren. Und da haben wir einfach im Moment eben ja eine komplette Steuerfreiheit sogar, sodass das ein ganz wichtiger Einstieg wäre, wenn die EU sich darauf einigen könnte. Das ist ein schwieriges Thema für einen nationalen Alleingang, wäre aber wichtig, genauso wie der Besteuerungsunterschied zwischen Benzin und Diesel. Und die Punkte, die Sie genannt haben, wir haben auch noch Entlastung durchaus beim Thema Energieverbrauch von energieintensiven Unternehmen, aber auch in der Energieerzeugung wird weiterhin noch steuerlich entlastet, also in der fossilen Energieerzeugung wohlgemerkt. Also da gibt es noch sehr viele Posten, bei denen man zum einen mehr Steuergerechtigkeit herstellen könnte und zum anderen eben auch sich finanziellen Spielraum für öffentliche Investitionen mit erarbeiten könnte.
Herr Dörre, Frau Schenuit hat gesagt, nur wohlhabende Menschen fliegen, aber es müssen alle heizen. Sie machen sich ja sehr stark für sozialen Ausgleich stark. Wer müsste denn, jetzt mal andersrum gefragt, für den ökologischen Umbau besonders belastet werden?
Ja, das ergibt sich im Grunde aus der Vermögens- und Einkommensverteilung in unserem Lande. Wenn man sich mal genau anschaut, wie sich das entwickelt hat in den letzten Jahren, dann wird man sehen, dass die untere Hälfte der Lohn- und Einkommensbezieherinnen verhältnismäßig immer weniger vom zu verteilenden Kuchen abbekommt. Und das sind genau diejenigen, die erstens den geringsten ökologischen Fußabdruck haben, die zweitens oft unfreiwillig den größten Beitrag erbracht haben zur Emissionsreduktion und die drittens aber von der Teuerung, die kommen wird, und das nicht nur aus konjunkturellen Gründen oder weil die Zulieferketten gestört sind, sondern wenn man ernst macht mit dem ökologischen Umbau, dann muss man übergehen zu der Produktion lebenslanger Güter, nachhaltig hergestellter Dienstleistungen, und die werden dann notwendig teurer sein müssen. Wenn das alles eintritt, dann wird man die Situation haben, dass nicht nur bei der Energie, sondern insgesamt der frei verfügbare Anteil der Einkommen bei denjenigen, die sozusagen Durchschnittsverdiener sind oder drunter verdienen, ein solches Ausmaß annehmen wird, dass ich fürchte, dass wir dann mit einer sozialen Frage konfrontiert werden, die sich als Bremsklotz für ökologische Nachhaltigkeit erweisen kann. Nur mal um eine Zahl zu sagen, das Statistische Bundesamt hat ausgerechnet, für eine alleinstehende Frau oder einen alleinstehenden Mann mit Kind kommen wir so auf ein Durchschnittseinkommen von netto etwa über 1800 Euro. Wenn Sie jetzt sich vorstellen, dass die Preise für Nahrungsmittel, Heizung, Energie, Mobilität und so weiter immer weiter steigen, dann bedeutet das, dass die Zwänge, die sich aus dem Einkommen ergeben, die Lebensform, die Lebensweise, den Lebensstil entscheidend prägen. Und dann wird man sich vieles, was zum guten Leben dazugehört, einfach nicht mehr leisten können. Deshalb denke ich, dass ohne eine Umverteilung von oben nach unten, von den großen Vermögen zu den wenig Wohlhabenden, aber auch sozusagen von den großen Einkommensbezieherinnen und Beziehern zu denjenigen, die die kleinen Portemonnaies haben, dass wir auf Dauer weder soziale noch ökologische Nachhaltigkeit erreichen werden. Also die Umverteilungskomponente wäre eine, die für mich zentral wäre. Und das gilt eigentlich nicht nur für die nationale Ebene, sondern das gilt auch für die Problematik Nord-Süd-Zentrum-Peripherie, wo ich denke, dass, wenn da nicht ein sozialer Ausgleich erfolgt, wir solche Verwerfungen bekommen, dass es schwierig wird für die ökologische Nachhaltigkeit. Wenn ich darf, würde ich einen Punkt nochmal anfügen, um deutlich zu machen, wie brisant diese Problematik ist. Ich spreche jetzt gar nicht über Gelbwesten oder die Klimaleugner-Proteste, sondern ich lenke mal die Aufmerksamkeit auf die Schweiz. Die Schweiz hat im Sommer letzten Jahres ein Instrumentarium, einen Volksentscheid überantwortet, wo die Regierung, unterstützt von den Umweltverbänden und auch großen Teilen des politischen Spektrums, man darauf gesetzt hat, dass mit marktkonformen Mitteln, insbesondere weitere Auspreisung von CO2 und so weiter, man sozusagen die Mobilitäts- und Nachhaltigkeitswende vorantreiben möchte. Das Ergebnis ist gewesen, dass dieser Volksentscheid, obwohl er große Unterstützung hatte im politischen System, mit über 50% der Stimmen abgelehnt wurde. Und die Umweltverbände, die politischen Förderer waren schockiert. Und in der Debatte ist jetzt die Frage, wie man eigentlich einen Klimaschutz für die 99% hinbekommt. Und das ist genau die Problematik, mit der wir auch zu rechnen haben. Deshalb denke ich, dass ohne soziale Nachhaltigkeit zu thematisieren, die Klimaziele und ökologische Nachhaltigkeit sich insgesamt nicht realisieren lassen wird.
Die Stellschrauben EEG-Umlage, Stromsteuer, reichen die?
Also das bezweifle ich. Wenn ich mir jetzt mal anschaue, wie eigentlich so die Verhältnisse sind, also was wird da als Klimageld zum Beispiel diskutiert, das wird überhaupt nicht reichen, um die Preissteigerungen, die einfach nötig sind im Zuge des ökologischen Umbaus, auch nur einigermaßen aufzufangen. Und das trifft auf eine Situation, wenn Sie jetzt mal empirische Daten nehmen, gibt es ja die schöne Studie von Ivanova Wood. Die haben in 26 EU-Staaten die Haushaltseinkommen und ihre Auswirkungen auf die CO2-Bilanz untersucht. Und das Ergebnis ist ziemlich klar. Ja? Auf der einen Seite haben wir bei dem obersten 1% der Haushaltseinkommen binnen 15 Jahren nochmal eine Steigerung des CO2-Ausstoßes um 5%. Und die Reduktion der CO2-Emissionen ist eigentlich fast ausschließlich von den kleineren und mittleren Portemonnaies getragen worden. Das heißt, wenn wir Nachhaltigkeit realisieren wollen und nicht wollen, das beginnt mit dem Wochenmarkt, wenn man nicht zur Fleischtheke geht, am Gemüsestand, bis hin sozusagen zur Frage, was man sich kulturell noch erlauben kann. Also beispielsweise das Ticket für ein Fußballspiel oder für ein Konzert und so weiter, dann werden wir gewissermaßen eine Anhebung der unteren Einkommen brauchen. Wir brauchen mehr Einkommensgleichheit und alle Instrumente, die das herstellen können, fördern dann auch ökologische Nachhaltigkeit im besten Sinne.
Herr Dörre, was Sie gerade gesagt haben, war ja auch, dass diejenigen, die im Moment verhältnismäßig den kleinsten ökologischen Fußabdruck haben, dass die am meisten aber belastet werden vom Klimawandel und vielleicht jetzt auch von der Klimawende, von all den Reformen. Das könnte man natürlich auch auf globaler Ebene sagen. Und da kommt dann Nico Pech ins Spiel. Denn all das, was wir besprechen, ist ja Thinking Inside the Box. Also basierend auf unserem existierenden kapitalistischen Wirtschaftssystem. Wir können technisch hinkriegen und wirtschaftlich, dass wir unser altes Leben weiterleben können. Sie, Herr Pech, Sie bezweifeln ja, dass dieses grüne Wachstum funktioniert. Und Sie sagen, naja, wir haben nun mal begrenzte Ressourcen auf der Welt. Mehr Konsum geht eigentlich nicht ohne ökologische Schäden. Bedeutet das, wir sollten den Wohlstand jetzt gar nicht zu schützen versuchen, ob für arm oder reich, sondern alle auf Verzicht einschwören?
Also zunächst einmal ist der Begriff des Verzichts für mich vollkommen irrelevant. Die von mir eingebrachten Vorschläge für eine Wirtschaft ohne Wachstum haben überhaupt nichts mit Verzicht zu tun, sondern mit der Rückgabe einer Beute. Das heißt, wir würden die Wiederherstellung von Gerechtigkeit praktizieren, indem wir einen Wohlstand reduzieren, der nicht nur ökologisch ruinös ist, sondern der überhaupt nicht von Menschen verdient sein kann. Er beruht eben auf purer maschinenverstärkter Plünderung. Das zum einen. Zum anderen reden wir die ganze Zeit natürlich an vielen weißen Elefanten vorbei, die im Raum stehen. Ich habe ein paar Mal den Begriff vollständiges Bild oder ganzes Bild vernommen, aber das sollten wir dann auch konsequent machen. Wie kann überhaupt eine Klimaschutzstrategie etwas kosten, die letzten Endes etwas anderes ist als Wohlstandsschutz? Also die vielen Investitionen, über die wir reden, in neue Energieversorgungssysteme, sind eben reiner Wohlstandsschutz. Das heißt, wir stellen den Klimaschutz unter den Vorbehalt, dass die bisherigen Wohlstandspraktiken nicht angetastet werden. Und was dann diese Strategie so teuer macht, ist eben, dass wir jetzt genauso viel Energie wie früher verbrauchen oder sogar noch mehr, weil die Digitalisierung und der Wohnungsbau dazu führt, dass wir immer mehr Energie eigentlich brauchen. Und das soll jetzt umgewandelt werden in eine grüne Variante. Das ist natürlich super teuer. Wenn wir genauso viel Auto fahren wollen wie vorher und Elektromobile oder wasserstoffbetriebene Fahrzeuge nutzen, dann wird das wahnsinnig teuer. Aber ich will Ihnen mal was verraten aus ökonomischer Sicht. Also das klimafreundlichste Auto, das ich je gesehen habe, kostet nicht nur nichts, sondern spart wahnsinnig viel Euros, nämlich gar kein Auto. Das gilt für Häuser, für Flugreisen, für Kreuzfahrten, für Smartphones also auch. Fangen wir doch bitte mal an, diesen Denkkorridor etwas aufzubrechen, indem wir einfach uns Klarheit darüber verschaffen, dass die einzige Klimaschutzstrategie, die diesen Namen verdient, in einer Kunst der kreativen Unterlassung und nicht des zusätzlichen technologieverliebten Bewirkens besteht. Die deutsche Energiewende ist eben nicht nur wahnsinnig teuer, sondern sie ist eben auch gescheitert. Ich will mal ein anderes Beispiel nennen als das, was Sie schon wissen aus dem Bereich der erneuerbaren Energieträger. Eine kleine Anfrage im Bundestag, die an die Regierung gerichtet wurde, betraf die Frage, wie viel Geld in die energetische Sanierung von Gebäuden investiert worden ist. Da kam heraus, dass in einem vergleichsweise geringen Zeitraum, nämlich von 2010 bis 2018, 496 Milliarden, also eine halbe Billion Euro investiert wurde. Und was hat es gebracht? Nichts. Das DIW hat mal rausgerechnet, wie viel CO2-Emissionen dadurch gespart wurden. Da wurde erst die Zahl 21% genannt, was schon bescheiden ist. Wenn man das dann aber klimabereinigt, weil wir so warme Winter hatten, kommen noch 2,6% raus. Wir verpulvern hier ein Geld und das ist dann natürlich kontraproduktiv. Warum? Weil wenn wir zu viel in Technologie investieren, heizen wir das Wirtschaftswachstum an. Und dann kommt eben heraus, dass wir tatsächlich wie eine Feuerwehr, die ein Haus löscht und auf die Rückseite einen Benzintanker stellt, um wieder Benzin aufs Feuer zu gießen, dann kommt einfach heraus, dass wir letzten Endes nicht nur auf der Stelle treten, sondern dass wir über den Versuch eines grünen Wachstums nicht nur nichts erreichen, sondern am Ende sogar viele zusätzliche Schäden verursachen. Wir haben jetzt im Moment...
Herr Pech, wenn Sie das jetzt nicht Verzicht nennen wollen, sondern die Kunst der kreativen Unterlassung, trotzdem wird es aber Leute geben, die mehr darunter leiden werden, dass sie etwas unterlassen müssen als andere. Was ist da hinnehmbar und wo muss der Staat helfen?
Also wenn wir die Gerechtigkeitsfrage auf diesem Planeten klären wollen, müssen wir uns klar machen, dass das wirklich gewichtigste Verteilungsproblem festzumachen ist an der Frage, wer sich überhaupt noch wie viel an materiellen Freiheit nehmen darf, ohne eben ökologisch und damit sozial über seine Verhältnisse zu leben. Und wenn wir dann das 1,5 Grad oder wenigstens 2 Grad Klimaschutzziel einhalten wollen, heißt das, dass das damit noch zu vereinbarende globale CO2-äquivalente Budget eben auf alle lebenden Menschen verteilt werden muss. Und das wäre eine Tonne. Wir liegen in Deutschland bei 12 Tonnen. Und da ist doch völlig klar, dass diejenigen, die am stärksten ökologisch über ihre Verhältnisse leben, auch die größte Reduktionslast zu tragen haben und mit Sicherheit nicht dann zu denen gehören werden, die von sich behaupten können, dass nun ihre Grundbedürfnisse nicht befriedigt werden. Und hier möchte ich noch einen kurzen Hinweis geben, ebenfalls auf, glaube ich, ein großes Missverständnis, nämlich, dass man mit einer Preissteuerung dieses Problem lösen könnte. Da haben wir folgendes Dilemma. Zunächst einmal, wenn wir politisch durchsetzbare Preise für CO2 verlangen, dann werden die mit Sicherheit nicht viel bewirken, weil die Kaufkraft der Menschen, vor allem derjenigen, die viel fliegen oder die auf andere Weise die Ökosphäre in Anspruch nehmen, viel zu hoch ist, als dass dieser Preis etwas bewirkt. Man zahlt dann eben etwas mehr und hat sein Gewissen beruhigt und hat dann sogar mit sich und der ökologischen Stabilität im eigenen Leben Frieden geschlossen. Wenn wir den Preis so hoch setzen, dass es wirklich einen Mengeneffekt gibt, dann haben wir tatsächlich, wie Herr Dörre zu Recht sagt, ein soziales Problem. Und dann zu meinen, man könne die unteren Einkommensschichten jetzt entlasten, indem man also die Steuereinnahmen zurückverteilt. Das ist ziemlich dumm oder zumindest ist nicht zu Ende gedacht, weil viele gerade klimaschädliche Handlungsmuster dann eben weiter genutzt werden, weil es da diesen Substitutionseffekt nicht gibt. Die symbolische und emotionale Aufladung gerade der Mobilität, der Digitalisierung, auch des Wohnraums ist so immens, dass die Menschen dann eben nur einfach etwas mehr bezahlen. Deswegen plädiere ich dafür, eine Mengensteuerung auf jeden Fall anstelle einer Preissteuerung ins Visier zu nehmen und erstmal damit anzufangen, die regulative Idee, dass jedem Menschen nicht mehr als eine Tonne an CO2 zustehen kann, auch zur Richtschnur von Politik zu machen. Wir brauchen also eine Lebensstilpolitik, die es den Menschen möglich macht, langsam aber sicher mit einer Tonne an CO2 pro Jahr auszukommen. Und das sind dann, was wir brauchen, eben keine Investitionen, sondern Rückbauprogramme. Der Verkehr muss zurückgebaut werden. Im Wohnbereich müssen wir eine Grenze einziehen für die Schaffung neuen Wohnraums. Auch die Digitalisierung und die Agrarindustrie, das alles muss zurückgebaut werden. Das kostet dann also nichts, sondern spart sogar Geld.
Herr Pech, den Ball will ich mal weiterspielen an Frau Grimm. Sie hören den Deutschlandfunk, Sie hören die Sendung zur Diskussion. Wir reden über die Transformation der Wirtschaft, die teuer werden wird und die uns mit der Energiewende ins Haus steht und wer eigentlich dafür bezahlt. Frau Grimm, Herr Pech hat jetzt vom Rückbau der Wirtschaft gesprochen, unter anderem auch von Rückbau von Wohnungen. Das steht ja in diametralem Gegensatz zu dem, was wir sonst tun und was auch die Bundesregierung sich auf die Agenda geschrieben hat. Zum Beispiel ein Wohnungsbauprogramm, was auch von vielen gewünscht wird und was auch eine soziale Entlastungsfunktion haben sollte. Was entgegnen Sie?
Ja, ich würde da vieles nicht teilen. Ich möchte ganz kurz anfangen bei einer Replik auf Herrn Dörre, weil wir im Sachverständigenrat im letzten Jahr im Gutachten tatsächlich genau das ausgerechnet haben, ob man mit den Einnahmen aus der CO2-Bepreisung bei steigenden CO2-Preisen durch Entlastung, wie ich sie vorgeschlagen hatte, also EEG-Umlage vollständig abschaffen und die Senkung der Stromsteuer, inwiefern man da die verschiedenen Einkommensgruppen entlasten kann. Und man sieht bei gleichbleibenden Verbrauchsmustern wie heute, wäre es so, dass man ungefähr die untere Hälfte der Einkommen würde man netto entlasten, wenn man das so konsequent täte. Das heißt, man kann die Menschen erstmal durch Umverteilung bei einem CO2-Preis bis zu 50 Euro so stellen im Durchschnitt, dass sie sogar besser dastehen finanziell. Das ist eine Momentaufnahme, da unterstellt man erstmal, dass sie gar keine CO2-intensiven Tätigkeiten substituieren und dann muss man natürlich vorbauen. Also insofern, das geht schon,
dass
man im Gegenzug entlastet. Und dann würde ich gerne darauf eingehen, was Herr Pech schon angesprochen hat. Es gibt ja eine Mengensteuerung. Es ist so, dass der Emissionshandel, so wie er gerade etabliert ist in der Europäischen Union, sieht eine gewisse Menge an Emissionen vor, die getätigt werden dürfen. Diese Emissionen sinken über die Zeit und für diese Emissionen gibt es Emissionszertifikate, sozusagen Emissionsrechte, die man erwerben kann. Und aus diesem Erwerben der Emissionsrechte ergibt sich dann der Preis. Das heißt, wir haben eine Mengensteuerung und dieses System stellt sicher, dass die entsprechende Senkung der Emissionsmengen erreicht wird. Und der Preis ergibt sich natürlich daraus, welche Kosten zur Emissionsminderung die verschiedenen Akteure haben. Das heißt, diejenigen, die dann am günstigsten Emissionen vermeiden können, die tun das, verzichten darauf oder bewegen sich anders fort, was auch immer dann die Wahl ist. Und diejenigen, die das nicht können, zahlen eben diesen Preis. Und in dem Umfang, in dem die Emissionsmengen, die weiterhin erlaubt sind, sinken, erhöht sich natürlich dann auch der Preis. Aber wir haben ja auch technologische Weiterentwicklung. Das heißt, es gibt einen Effekt der Gegensteuer. Es wird immer günstiger, Emissionen zu vermeiden. Und dadurch kann man dann die Emissionsziele erreichen. Und es ist natürlich richtig, dass wir weltweit denken müssen. Aber weltweit denken heißt ja auch, die Chancen anderer Länder mit einzubeziehen. Zum Beispiel werden wir bis 2050 mehr und mehr unabhängig werden müssen von fossilen Energieträgern, auch für den Import. Aktuell importiert Deutschland 70% seiner Primärenergie in Form fossiler Energieträger, Kohle, Öl und Gas. Das müssen wir substituieren. Wir werden nicht komplett energieautark werden, das ist völlig utopisch in unserer Gesellschaft, aber wir werden eben Stück für Stück erneuerbare Energien importieren als Strom oder eben als Wasserstoff und fossile Energieträger. Und da muss man eben auch sehen, dass ganz viele Länder auch des globalen Südens hervorragende Bedingungen haben, Wasserstoff herzustellen und zu exportieren. Und auch da gilt es natürlich, diese Kooperationsbeziehungen anzubahnen, heute schon. Und das geschieht auch. Die Bundesregierung hat sehr, sehr viele Partnerschaften mit Ländern, mit ganz unterschiedlichen Ländern, mit Ländern wie Kanada oder Australien, Island, aber eben auch mit Ländern des globalen Südens, wo man darüber nachdenkt, wie man klimafreundliche Energie auf Dauer verfügbar machen kann weltweit. Insofern ist das Spektrum der Dinge, über die man nachdenken muss, sehr groß und man muss immer daran denken, dass die Technologien, in die wir heute investieren, die wir heute weiterentwickeln, eben einerseits uns ermöglichen, Emissionen zu reduzieren, aber auch das globale Kräfteverhältnis verändern würden, zum Beispiel eben auch eine stärkere Unabhängigkeit von Russland.
Das wäre nochmal
in dem Sinne, in dem Ausmaß, in dem wir es schaffen, durch andere Arten des Energieimports unsere Abhängigkeiten zu diversifizieren. Also da
Frau
muss
Krim,
man
der Punkt ist angekommen.
Drüber nachdenken.
Ich glaube, da machen wir nochmal ein neues Fass auf. Das machen wir gleich wieder zu. Aber damit haben Sie im Grunde genommen auch auf Herrn Pech geantwortet, der mit noch mehr Technologien erhalten wir uns nur die Illusion, dass wir in unserem alten Leben weiterleben können. Herr Dörre, Sie wollten, glaube ich, noch antworten auf den Punkt, dass man die unteren Einkommensgruppen mit der Abschaffung der EEG-Umlage effizient entlasten kann.
Ja, meines Erachtens stimmt schon die Prämisse nicht. Gleichbleibende Verbrauchsmuster. Wenn Sie Verkehr elektrifizieren, ja, wenn Sie die Industrie umbauen, was dringend nötig ist, wenn Sie umswitchen wollen auf Wasserstoff und dann noch auf grünen Wasserstoff, wird der Energieverbrauch immens steigen. Ist jetzt schon völlig unklar, woher die Energie eigentlich kommen soll, wie die erzeugt werden soll und wenn sie dann noch nachhaltig erzeugt werden soll. Vor allen Dingen wird der ökologische Umbau ja aber erfordern, dass in ganz wichtigen Branchen, Gebäude, Agrar, Energie und so weiter, ein Umbau stattfindet, der auch zu Preissteigerungen führen wird. Und das allein mit einem Klimageld oder einer Umlage ausgleichen zu wollen, das ist eine Illusion. Und ich fürchte, wenn man so handelt und außen vor lässt, dass es eine viel umfassendere Problematik ist, dann besteht die Gefahr, dass man die unteren Einkommensgruppen in die Arme der ökologischen Konterrevolution treibt. Ich glaube, dass diese Gefahr immer noch unterschätzt wird. Und ich fürchte, dass wenn man das nicht genügend beachtet und diese Umverteilungsdimension nicht drin hat, man mit gewaltigen sozialen Eruptionen rechnen muss.
Frau Schenoweth, haben Sie auch das Gefühl, so wie Herr Dörre das gerade formuliert hat, dass man die unteren Einkommensgruppen in die Arme der ökologischen Konterrevolution treibt, wenn man nicht mehr tut?
Das ist ein pointiertes Wording, aber ich glaube, der Gedanke ist nicht völlig abwegig. Wir sehen im Moment, was im Zuge der Corona-Maßnahmen, die jetzt erstmal wenig bis nichts mit dem Thema zu tun haben, was wir heute diskutieren, was in dem Zuge passiert, tatsächlich, ich würde es nennen, an Radikalisierung, also und sei es nur im Denken, in einer Ablehnung, in einem wirklich, ich sag jetzt mal, eruptiven Widerstand auch gegen das, was da gefordert ist. Und wenn man mal ehrlich ist, im Vergleich zu den Maßnahmen, die tatsächlich erforderlich wären, ist das eigentlich gar nicht so schrecklich viel. Ich meine, hier reden wir natürlich auch über komplexe soziale Zusammenhänge, für die ich jetzt nicht die Expertin bin, aber ich würde an der Stelle Herrn Dörre insofern beipflichten, dass ich glaube, wir brauchen einen ganz neuen Blick auf die Sozialpolitik. Also dieses im System verschieben, da komme ich persönlich auch her, das ist sozusagen in der Klimaschutz-Community und auch bei den Ökonominnen und Ökonomen sehr weit verbreitet. Es ist ja nicht so, dass wir sozusagen vorher vom perfekten Zustand kamen, jetzt wollen wir Klimaschutz machen, der kostet was und da müssen wir uns darum kümmern, wie das gerecht verteilt wird, sondern wir hatten ja auch ohne die akute Klimaschutzdebatte durchaus auch schon riesige soziale Baustellen. Also von daher denke ich auch, dass zum einen die Sozialpolitik eine andere Aufmerksamkeit braucht und auch ein anderes Instrumentarium und durchaus auch ein stärkeres. Ja, also gern zitiert ist ja die sogenannte Bazooka. Da kann man schon mal anfangen zu überlegen, was da möglich ist und was letztlich dann auch vertretbar ist. Also wir bewegen uns ja schon eben im Rahmen der politischen Mehrheiten. Das ist auch die Frage, die ich vielleicht in Richtung von Herrn Pech hätte. Ich denke, er hat beim Punkt planetare Grenzen durchaus einen validen angesprochen. Also wir haben ja auch neben der Klimakrise im Übrigen die Biodiversitätskrise. Unsere Ressourcen sind tatsächlich nicht unendlich. Also das ist ja nicht falsch. Aber was wir da brauchen, sind halt tatsächlich gesellschaftliche Entwürfe. Ja, also da würde ich mich auch freuen, wenn in diese zum Teil etwas technoökonomische Debatte quasi die Sozial- und Geisteswissenschaften noch stärker vertreten wären. Auch im Übrigen die Frage der Psychologie. Also was bewegt uns denn überhaupt, einem anderen Handeln zuzustimmen, von gewohnten Mustern abzuweichen? Wir haben halt auch jahrzehntelang aufgebaute Narrative, die ganz tief verankert sind und die leidige Frage mit dem Mallorca-Urlaubsflug oder eben natürlich dem eigenen PKW, die illustriert uns das auf die schönste Art und Weise. Also von daher würde ich tatsächlich mir wünschen, dass der Diskurs da ein bisschen an Breite und an Tiefe gewinnt, weil die Herausforderung einfach so groß ist. Und wenn ich darf, Frau Pfister, tatsächlich auch die Frage in Richtung von Herrn Pech, na so gesellschaftliche, ich sag jetzt mal Umwälzungen, wie Sie sie beschreiben, brauchen erfahrungsgemäß ja schon etwas Zeit. Also wir hatten schon große Veränderungen in der Vergangenheit, aber wenn wir das in einem halbwegs kontrollierten Rahmen, also das heißt jetzt ohne ganz große Krisen und Konflikte bewältigen wollen, dann würde mich interessieren, ob Sie da einen konstruktiven und, wenn es nach mir geht, gerne auch demokratischen Weg hinsehen.
Ich lasse Herrn Pech gleich nochmal zu Wort kommen. Ich sehe auch, dass es attraktiv ist, über die großen gesellschaftlichen Entwürfe zu reden und die neue Narrative. Und ich verspreche, dass wir es gleich noch machen. Ich würde gerne noch ein bisschen beim Klein-Klein bleiben, denn das Klein-Klein oder das, was Sie gesagt haben, das technokratisch Unattraktive ist ja zu gucken, wie entlasten wir denn die tatsächlich jetzt besonders gebeutelt sind, ohne die Lenkungswirkung kaputt zu machen. Also wir haben im Instrumentenkasten die EEG-Umlage abschaffen, wir haben einen Ökobonus, also die Kompensation für die CO2-Abgabe und wir reden jetzt nur von Privatleuten, nicht von Unternehmen. Was ist sonst noch im Instrumentenkasten, Frau Schienwitt?
Da gibt es sehr vieles. Ich guck mal, bis wann Sie mich stoppen, Frau Pfister. Also, wir können natürlich ganz gezielt in Richtung der einkommensschwächeren Haushalte schauen. Wir können aufs Wohngeld schauen, auf den Hartz-IV-Regelsatz. Wir können zum Beispiel auch das Kindergeld aufstocken. Häufig sind es ja Familien, bei denen quasi die Einkommenssituation etwas schwieriger ist, gerade wenn es um Alleinerziehende geht, wie Herr Dörre erwähnt hat, oder auch eben um Alleinverdiener. Wir können auch über Gutscheine zum Beispiel nachdenken für den Bezug von Ökostrom oder von Strom. Wir können auch durchaus nachdenken, regulativ einzugreifen, jetzt gerade ganz akut beim Thema Insolvenzen von Strom- und Gasversorgern. Da gibt es ja durchaus einige Menschen, die jetzt die Zuliefererverträge gekündigt bekommen haben und bei ihrem sogenannten Grundversorger jetzt plötzlich in einen sehr, sehr teuren Tarif fallen, weil der sie halt Pflicht beliefern muss. Der reicht damit komplett sein Risiko der Refinanzierung am Markt an die Kunden durch. Das muss nicht ganz so sein. Der Grundversorger ist in dem Gebiet, wo er eben der Grundversorger ist, immer der größte Versorger. Das heißt, der mit den allermeisten Kunden, der auch die Möglichkeit hat, sogenannte Portfolioeffekte zu realisieren.
So, und an der Stelle unterbreche ich Sie jetzt, damit wir noch ein bisschen, das Big Picture kriegen.
Genau. Gut, na, das, Sie wollten ich, klein-klein.
Genau, das, ich wollte klein-klein, ich habe es gekriegt. Jetzt weiten wir die Linse noch mal etwas. Denn eine der Leitfragen hier ist ja auch, muss Transformation nicht auch ein bisschen wehtun, damit sich etwas ändert? Also, wenn man Menschen direkt wieder mit Klimageld entschädigt, egal wie bedürftig sie sind, damit es ihnen am Ende nicht wehtut, konterkariert man dann am Ende nicht das ganze Umsteuern? Herr Dörre, wie sehen Sie das?
Das würde ich so nicht sagen. Also, es gibt ja so ein fundamentales Grundprinzip jeder Gerechtigkeitsvorstellung, dass man denen unten nicht zumuten darf, was man denen oben nicht auch zumutet. Wenn aber diesem Leitsatz sozusagen Genüge getan ist, dann glaube ich nicht, dass wir tatsächlich ein Problem damit haben, dass sozusagen in der breiten Masse der Bevölkerung die Grundproblematik nicht ankommt und dass man nicht auch bereit ist, etwa den Lebensstil zu ändern und auf Nachhaltigkeitsgebote Rücksicht zu nehmen. Nebenbei, wir haben beispielsweise geforscht im Braunkohlerevier der Lausitz, haben also die Belegschaft des regionalen Braunkohleförderers und Verstromers gewissermaßen durch alle Hierarchiestufen befragt, bis runter zu den Besatzungen der Förderbrücken. Wir haben bei den Arbeiterinnen und Arbeitern niemand gefunden, der gesagt hat, ich will immer mehr, ich habe nie genug, sondern es geht eigentlich immer darum, dass man so Grundvorstellungen von gutem Leben tatsächlich realisieren kann. Ja? Und dazu gehört jetzt, dass in Richtung von Nico Pech, wenn man auf dem Lande lebt, keine Bushaltestelle mehr hat, an der öffentlichen Infrastruktur nicht mehr partizipieren kann. Dazu gehört der PKW, dazu gehört das Häuschen, was sowas ist wie eine Rentenversicherung. Und dazu gehört aber vor allen Dingen, dass man eine Vorstellung davon hat oder die Möglichkeit dazu hat, seine sozialen Netzwerke zu bedienen und dort ein gutes Leben zu realisieren. Also es ist gar nicht so, dass das Vorstellungen sind, die aus dem Ruder laufen und auf permanentes Wachstum zielen. Aber man muss sozusagen den Grundbedürfnissen da natürlich Rechnung tragen. Und wenn man das tut, dann denke ich, wird man auch, ja, selbst bei Automobilarbeitern, denen droht der Job verloren zu gehen und so weiter, wird man Gehör finden und man wird mit denen sprechen können. Das ist, glaube ich, ein ganz entscheidender Punkt. Der schließt aber einiges ein, worauf man dann zu sprechen kommen müsste. Eine wichtige Frage wäre zum Beispiel, wer entscheidet über Innovationen? Wer entscheidet über das, was produziert wird, wozu produziert wird, wie produziert wird, mit welchen Mitteln produziert wird? Wir reden ja im Grunde immer über Konsumentinnen und Konsumenten. Das halte ich für falsch, weil besser als einen ökologisch nicht nachhaltigen SUV nicht zu kaufen, nicht zu fahren, wäre ihn gar nicht erst herzustellen. So, und da taucht die Frage auf, wie kann die demokratische Zivilgesellschaft, und ich rede nicht nur über Belegschaften und Betriebsräte, aber auch über diese, Einfluss nehmen auf das Was, Wie und Wozu der Produktion. Das halte ich für eine entscheidende Frage. Und ein erster Schritt wäre beispielsweise, dass man darüber nachdenkt, die Mitbestimmung auszuweiten, sozusagen auf die Produktionsstrukturen tatsächlich Einfluss zu nehmen. Ist ja eine uralte Forderung aus den 1980er Jahren, aber völlig verschütt gegangen.
Das wäre Thema für eine weitere Diskussion, weil das natürlich sehr tief in den gesellschaftlichen Umbau reingeht. Und da sind wir eigentlich auch schon wieder bei Ihnen, Herrn Pech. Menschen brauchen das Gefühl, dass sie weiterhin ein gutes Leben führen können. So ähnlich haben Sie das gerade gesagt, Herr Dörre. Nun haben wir ja vorhin schon über zwei Meistererzählungen geredet. Die aktuelle Meistererzählung ist, wenn wir effiziente Technik haben und in regenerative Energien investieren, dann können wir eigentlich mehr oder weniger so weiterleben wie bisher. Das zweite Narrativ ist, wir müssen mit weniger leben lernen, die Kunst der kreativen Unterlassung. Also welche Meistererzählung brauchen wir, damit wir Menschen mitnehmen bei dem nötigen Umbau unseres Lebens?
Ich habe ja nun Konzepte vorgelegt, die meines Erachtens hinreichend sind, um ein Narrativ zu entwickeln, das also im Prinzip ein gutes, modernes Leben innerhalb ökologischer Grenzen ermöglicht. Aber lassen Sie mich jetzt mal, weil ich nicht alle Zeit der Welt habe, drei Punkte aufgreifen. Zunächst mal an der Diskussion, die wir hier führen, kommt mir etwas sehr typisch vor. Wohlsituierte Menschen machen sich hier Sorgen über die Entlastung der unteren Einkommensschichten. Zunächst einmal ist das ein Popanz. Die unteren Einkommensschichten in der Bundesrepublik und auch Mitteleuropas leben absolut betrachtet heute auf einem Konsum-, Mobilitäts- und Technikniveau, das in den 70er Jahren noch Science-Fiction wäre. Wir reden ja also, wenn wir überhaupt über Ungleichheit oder Armut reden, bestenfalls über relative Armut.
Aber die relative Armut ist ja real.
Die ist real, aber dass letzten Endes die Ökosphäre keine relative Belastung kennt, sondern nur absolute Grenzen, das ist leider auch real. Das heißt, wir können nicht einfach den unteren Einkommensschichten irgendetwas versprechen, was sich ökologisch nicht umsetzen lässt. Das heißt aber nicht, dass wir denen auch noch mehr zumuten müssten, wenn es denn so ist, wie Herr Dörre sagt, dass die den geringsten ökologischen Rucksack haben. Punkt 2. Die Umverteilung von Vermögen oder Einkommen ist ökologisch niemals neutral. Warum nicht? Weil die sogenannte Konsumquote, also der Anteil dessen, was Menschen von ihrem Einkommen sofort ausgeben, statt es zu sparen, nämlich für Konsum, Mobilität, Technik und so weiter, ist ja gerade in den unteren Einkommensschichten bei 1. Das heißt, jeder, der also versucht, die unteren Einkommensschichten zu entlasten, erlebt, dass dann 1:1 eben die ökologische Belastung steigt. Das hört man nicht gerne, wenn man über ökologische oder soziale Gerechtigkeit spricht. Und jetzt Punkt 3. Die Art, wie wir hier über Sozialpolitik reden, ist für mich dem 21. Jahrhundert nicht mehr angemessen. Wir reden nur in der Logik der Konsumgesellschaft. Wir tun so, als sei ein bekömmliches oder subjektiv wohlbefindliches Leben davon abhängig, was ich mir kaufen kann. Ich glaube, dass wir in einer Postwachstumsökonomie, die wir dringend brauchen, dazu übergehen müssen, auch die entmonetarisierten Möglichkeiten der modernen Bedürfnisbefriedigung ins Visier zu nehmen. Ein Beispiel, wenn sich 5 Leute ein Auto, eine Waschmaschine oder einen Rasenmäher teilen, sparen die irres Geld, sind also nicht mehr so von Einkommen abhängig und verzichten in keinster Weise auf die technischen Errungenschaften oder den Komfort der technischen Innovation. Wenn wir Bildungsprogramme, wenn wir Reallabore, Lernorte in den Kommunen erschaffen, wo Menschen befähigt werden, die Nutzungsdauer ihrer Konsumgüter, ich meine dann natürlich die Gebrauchsgegenstände, zu verdoppeln, dann heißt das, dass sie mit der Hälfte des Geldes auskommen, um tatsächlich denselben Wohlstand zu haben. Wir brauchen also Praktiken, die entmonetarisiert sind.
Ja, guter Punkt. Ich verstehe das. Also Postwachstumsökonomie meint auch teilen, reparieren, weniger kaufen. Ich verkürze
jetzt. Sogar selbst produzieren.
Oder selbst produzieren. Ich spiele das zum Abschluss, damit wir den Bogen noch kriegen, weiter an Frau Grimm, die ich eher im Feld der Wachstumsökonomie verorten würde, ohne das zu sehr zu vereinfachen. Frau Grimm, wie macht man es im Rahmen der Wachstumsökonomie attraktiv, dass Leute bei diesem ökonomischen, ökologischen Wandel, der ihnen was abverlangt, mitziehen?
Ja, erstmal würde ich denken, wir sollten uns weiterhin in Gesellschaften bewegen, die auch demokratisch legitimiert werden können. Da muss man sich auch überlegen, was gehen die Leute mit? Dazu zählen dann die Fragen, was gewährleistet einen angemessenen Ausgleich, der es ermöglicht, tatsächlich ein lebenswertes Leben in der Zukunft als Perspektive zu sehen für jeden, die meisten. Und ich glaube, was jetzt auch hinten runtergefallen ist in unserer Diskussion, ist so ein bisschen die Frage, es geht natürlich nicht nur um eine Entlastung in dem Sinne, dass die Menschen genügend Geld zur Verfügung haben in der langen Sicht, sondern es geht eben auch um den Erhalt von Arbeitsplätzen und um die Befähigung der jungen Leute, eben eine attraktive Arbeit zu haben in der Zukunft. Und ich glaube, das erreicht man eben gerade nicht nur durch Sozialpolitik, sondern eben auch dadurch, dass man die Industrie, der Industrie auch die Möglichkeit gibt, sich weiterzuentwickeln. Der Braunkohletagebau wurde angesprochen. Da kommt es zu einem massiven Strukturwandel, der den Leuten auch eben deswegen Angst macht, selbst dann, wenn sie kompensiert werden, Angst macht, weil einfach die Beschäftigung ausgeht. Deswegen sind eben so Sachen wie Beschäftigung, Bildung, auch Transformation der Industrie ganz, ganz wichtig. Und das muss man eigentlich auch sehr stark in diesem Zusammenhang sehen. Und das ist ja auch etwas, was dann sozusagen wieder Einkommen in die Taschen spült. Und umso besser uns das gelingt und umso besser uns auch gelingt, allen Menschen eine gute Bildung zukommen zu lassen, desto besser werden wir auch diese Transformation meistern.
So, die Transformation, die uns bevorsteht, über die haben wir diskutiert. Danke an Veronika Grimm, die Sie zuletzt gehört haben, Mitglied des Sachverständigenrates. Zuvor haben Sie gehört Nico Pesch von der Universität Siegen, davor Klaus Dörre, Friedrich-Schiller-Universität Jena und last but not least Caroline Schenuit vom Forum Ökologisch-Soziale Marktwirtschaft. Ich danke Ihnen, dass Sie diese Sendung zur Diskussion im Deutschlandfunk verfolgt haben. Mit Interesse, ich bin Sandra Pfister. Einstweilen wünsche ich Ihnen einen schönen Abend.